Christiane, hast du eigentlich auch deine, ich gehe jetzt Rogue-Frisur, dass wenn du mal was machst, was so nicht der wissenschaftlichen Ethik entspricht, dass du dir dann erstmal die Haare so verwuschelst, bevor du das dann machst?
Ja, auf jeden Fall. Das ist der einzige Zweck, warum ich Haarwachs zu Hause habe.
Episode Memory. Gedanken nach dem Abspann. Christian und Daniel besprechen Akte X.
Hallo Christiane.
Hi.
Willkommen zu, wie heißt unser Podcast?
Episode Memory.
Willkommen zu Episode Memory. Wir üben noch. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir besprechen Akte X, die alten Folgen, alle Folgen. Wir fangen ganz vorne an, bis in die Gegenwart. Oh nee, das sagt ein anderer Podcast, das darf ich so nicht sagen. Aber jedenfalls sind wir bei Folge 2. Ich muss wieder mal gucken, wie die heißt. Wir sind bei Folge 2, die Warnung, im Englischen Deep Throat. Ich glaube, damit ist nicht der Porno gemeint, sondern der Watergate-Informant, der hier über staatliche Machenschaften damals informiert hat. Der nannte sich auch Deep Throat. Da ist die Anspielung drin. Wie hat dir denn die Folge gefallen, Christiane?
Ja, ich fand die durchaus gut. Da steckten auch wieder viele Tropes drin, die man so kennt. Und ja, man ist gut reingekommen. Und diesmal war auch, fand ich, die Handlung besser nachzuvollziehen als in der ersten Folge.
Auf jeden Fall. Also da, ich fand es teilweise erstaunlich, was man hier schon alles sieht. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass es schon so konkret wird, was den großen Mythos der Serie anbelangt. Aber wollen wir mal reinsteigen. Da das beim letzten Mal mit den 5 Sätzen nicht so richtig geklappt hat, haben wir beschlossen, uns auf eine Szenenbesprechung, eine szenische Besprechung dieser Serie zu einigen. Hast du dir da Notizen gemacht oder soll ich uns durch die Szenen leiten?
Fang mal an, ich komme dann rein.
Na, alles klar. Also wir steigen ein mit einem SWAT-Team, was ein Haus stürmt, und zwar also so eine Spezialeinheit, nicht? Und zwar sehen wir auch, dass die MP, also Military Police, Kennzeichen haben. Wir erfahren dann auch über die Funksprüche, dass der Mensch offensichtlich irgendwelches Militärequipment geklaut hat, ich habe, oder entwendet hat, das weiß ich schon gar nicht mehr, was es war. Ein Flugzeug wird es ja wohl nicht gewesen sein, wenn sie sein Haus stürmen müssen. Naja, und jedenfalls finden sie dann den Menschen, den sie suchen, im ersten Stock des Hauses, wo er nackt auf dem Boden sitzt und ganz viele so Brandblasen am ganzen Körper hat. Hast du dazu Gedanken?
Nee, also es ist irgendwie ein guter Start, so es macht sofort wieder die Fragezeichen im Kopf aufgehen, also ne, warum sitzt er da, warum hat er diese Verbrennungen und so weiter, warum ist er so verängstigt, wenn das doch irgendwie so ein hoher Military-Typ ist, ist ja auch ein Colonel, ich weiß nicht, ob das irgendein großer, hoher Rang ist oder so, aber es klingt zumindest nicht wie ein Ensign oder so, ja, Punkt.
Ja, mir ist noch aufgefallen, dass dieses SWAT-Team, dass das ganz schöne Dilettanten waren. Also manche sahen aus, als hätten sie zum ersten Mal eine Knarre in der Hand. Ich glaube, da haben sie einfach irgendwelche Statisten genommen, die diese Szene machen sollten. Hatte schon so eine gewisse Komik. Und dann sehen wir das Intro und das erste Mal, denn es ist uns dann auch erst aufgefallen, die erste Folge, die hatte nur so ein ganz kurzes Intro und noch gar nicht das klassische mit der Melodie, die ihr alle kennt und die ich jetzt aus GEMA-rechtlichen Gründen nicht summen darf.
Also, du lügst. Mir ist das nämlich bei der Pilotfolge schon aufgefallen, dass das Intro fehlt. Wir haben uns nur nicht darüber unterhalten. Ja, und habe ich mich gefreut, das hier wieder zu sehen. Und ich gehe davon aus, dass du mich davon abhalten wirst, dass wir uns das jedes Mal anhören, weil ich bei Discovery das Intro ja auch mal wegdrücke. Aber hier würde ich es tatsächlich gern sehen, weil früher musste man das ja auch mal mitgucken im Fernsehen.
Okay, krass. Das sind hier ganz neue Töne. Naja, wir springen in eine Bar in Washington. Dort sitzt Scully und arbeitet und ist so ein bisschen genervt, dass andere tags um 14 Uhr schon trinken. Und Mulder will sie briefen, während er sie von ihrem aktuellen Tisch wegführt. Sehen wir noch einen Typen, der den beiden mysteriös hinterherguckt. Und da dachte ich, die gehen ins Büro, aber nein, sie gehen nur an einen anderen Tisch, wo dann in dieser Bar Mulder das Briefing ihres aktuellen Falls vornimmt. Dazu Gedanken.
Ja, ein ganz wichtiger Gedanke war, jetzt hat Scully ihre normale Frisur, wie wir sie kennen. Und dieser mysteriöse Mann, ich dachte so, du fragst mich jetzt, ist das wieder der Krebskandidat, weil du ja nicht so ein gutes Gesichtergedächtnis hast, aber das war der nicht, wie uns ja später auch erzählt wurde. Auf jeden Fall folgt der Mulder dann auf die Toilette und dann führen sie eine super geheime Unterhaltung.
Der warnt Mulder nämlich, dass er den aktuellen Fall nicht nachvollziehen kann. Er wäre ein Fan von Mulder und Mulders Arbeit, aber wenn Mulder den aktuellen Fall annimmt, der wäre wirklich zu gefährlich, da soll er die Finger von lassen, da könne er ihm nicht helfen. Und dann verlässt er die Toilette, Mulder rennt ihm hinterher und der Typ ist verschwunden. Ich möchte auch noch was zu Scully sagen, und zwar trägt sie hier ein überweißes Jackett, aber mit so feinen Nadelstreifen diesmal. Und eine richtig pompöse Brosche und nicht die Kreuzkette. Die Kreuzkette ist offensichtlich Teil ihres Dienstoutfits, weil das trägt sie dann später wieder. Da hat sie dann ihr Jackett an und dann hat sie wieder ihr kleines christliches Kreuz um. Und als sie dann zwischendurch mal im Motel im Freizeitlook ist und so ein übergroßes Jeanshemd trägt, da trägt sie die Kette wieder nicht. Also das gehört offiziell, das scheint Teil ihrer Uniform zu sein.
Also so wie man eine Uniform überstülpt, um eine Rolle auszufüllen, womöglich, die man eigentlich im Privaten nicht hat.
Ich weiß nicht, ob wir da zu viel hineininterpretieren, aber genau das ist meine These jetzt. Genau, denn Schnitt, wir sehen, wie Scully offensichtlich einfach überhaupt gar keine Freizeit hat, sondern abends noch arbeitet und dann ruft sie Mulder zu Hause an, um mit ihm über den Fall zu sprechen. Das fand ich auch wieder sehr bemerkenswert. Das ist ja jetzt hier für uns Folge 2. Weiß nicht, es scheint Zeit vergangen zu sein seit dem ersten Fall. Die sind jetzt schon Vertraute irgendwie. Aber dass sie auch schon seine Privatnummer hat und ihn spätabends anruft, um noch über die Arbeit zu sprechen. Ich würde es jetzt nicht mit meinen Kollegen machen, dass ich da irgendwie über einen super wichtigen Social-Media-Fall abends nochmal spreche. Vielleicht darfst du wieder eines Mal noch aufgefallen, dass er mit auch total unpraktisch noch immer seine Krawatte trägt, während er da kocht. Also wenn man irgendwo noch eine Krawatte ausziehen will, ja, dann wohl beim Kochen.
Ja, erstmal, come on, Daniel. Du kannst so FBI-Ermittlungen nicht mit Social-Media-Posts vergleichen. Es gibt natürlich eine ganz andere Gewichtung der Wichtigkeit dieser Fälle, die bei dir auf Arbeit und beim FBI auf Arbeit verhandelt werden.
Was?
Und die hatten ja offenbar noch keine Mobile-Phones. Deswegen ist doch total klar, dass die irgendeine Möglichkeit brauchen, sich auch mal schnell erreichen zu können, wenn irgendeine neue Entwicklung ansteht. Die müssen ja auch manchmal eine Stunde später schon am Flughafen sein und abflugbereit und so. Deswegen ist es völlig klar, dass sie seine Privatnummer hat.
Jedenfalls wird das Telefon abgehört. Das haben wir auch mit durch so ein klassisches Geräusch, so ein Geticker. Und Mulder guckt dann auch durch die Film-Noir-Lamellen seiner Wohnung raus und dann steht da auch sein Van, wie man ihn kennt. Das eindeutiges Zeichen, dass er beobachtet wird. Also nächste Szene, die wir sehen, sind sie dann am Tatort, also dem Ort, dem Haus, wo das SWAT-Team am Anfang reingegangen ist. Es scheint jetzt auch so ein, ich glaube, da scheint sich schon ein Muster herauszubilden. Wir kriegen erstmal so ein Cold Open mit, was ist der Case der Woche. Dann sehen wir so ein kurzes Vorspiel in Washington, was so semi-privat ist. Und dann tauchen die beiden am Tatort auf und nehmen die Ermittlungen auf. Das möchte ich jetzt auch mal beobachten, ob das immer so sein wird. Da finde ich interessant, also die Frau, der Mann ist, seitdem er eben da von dem SWAT-Team mitgenommen wurde, verschwunden. Seine Frau macht sich Sorgen, wo er ist. Das ist offensichtlich jetzt schon Monate her und er ist nicht mehr aufgetaucht und sie weiß nicht, was sie tun soll. Da sagt Scully übrigens einen sehr bemerkenswerten Satz, auch für unsere Zeit wieder, dass die Regierung steht nicht über dem Gesetz. Sie muss die Frau darüber informieren, wo ihr Mann steckt. Das fand ich gut. Wir gehen weiter sie geht dann mit der Frau in das Haus eines anderen Testpiloten. Ach so, wir haben mittlerweile erfahren, dass der Colonel Testpilot war und geheime Flugzeuge geflogen hat für die Army. Der andere Testpilot ist auch irgendwie hatte er so eine Episode, wo der mal nicht da war und ist dann zurückgekommen und ist nicht mehr so ganz knusper. Denn man sieht, wie er auf der Terrasse sitzt und so Fliegenfänger für Forellen bastelt und also so Fliegenköder und dafür reißt er sich seine eigenen Haare aus, um die zu machen. Und die Frau ist aber im Gegensatz zu der Mrs. Buchanan, die da das, die Frau von unserem Opfer ist, ist die will überhaupt nicht bereit zu kooperieren und regt sich auf, dass überhaupt die andere Frau da das FBI bei sich ins Haus geholt hat und meint so, naja, so ist das halt, wenn man beim Militär arbeitet, dann macht man geheime Sachen und dann passieren halt auch mal was, die sorgen aber dafür auch für uns.
Ja, sie heißt nicht Björnin, sondern Budehaas. Okay. Aber da noch eine Bemerkung zu diesem Colonel, der da diese Fliegenfischerei bastelt. Das ist ja, also wir sehen später nochmal einen anderen Fall, wo auch ein Mann quasi in der gleichen Situation ist. Und ich finde es so klischeehaft, wie hier, ich nenne es mal im weitesten Sinne geistige Verwirrung dargestellt wird. Es ist halt so klischeehaft wie Kinder, die quasi nur noch einen Sinn haben, nämlich genau dieses Spielzeug hier gerade fertigzustellen. Das finde ich eine sehr simple und also unbefriedigende Darstellung.
I see. Naja, jedenfalls, Scully und Mulder wollen dann mit so einem anderen Colonel sprechen, um die Investigation voranzubringen. Der ist aber ganz schön unkooperativ, aber dann kommt so ein Reporter um die Ecke und will die wiederum ausquetschen und der lässt nebenbei so einen Satz fallen von irgendwie, dass es in der Gegend UFO-Spinner gibt und da gehen natürlich sofort die Ohren auf bei Mulder und er fragt ja, wo könnte man die denn finden und Schnitt, wir landen in einem Diner, was offensichtlich der Tempel der örtlichen UFO-Sichtergemeinde ist und auch die Frau hinter der Theke hat selbst Fotos gemacht von UFOs, so mal keine fliegenden Untertassen, sondern so dreieckig sind die und will ihnen auch gleich ein Foto verkaufen und Scully ist hier noch super skeptisch und regt sich die ganze Zeit auf, dass Mulder doch einen Schaden hat, dass er das glaubt und dass er der Frau überhaupt zuhört.
Aber dann findet Scully die Airbase nicht auf ihrer Karte, die sie von ihrem Arbeitgeber bekommen hat. Und das scheint ja schon auch irgendwie selbst sie ein bisschen ins Zweifeln zu bringen. Weil Mulder hat jetzt Informationen, wo diese Airbase ist, von der besagten Bardame.
Genau, und zu dieser Airbase fahren sie dann und legen sich da auf die Lauer und dieses auf die Lauer legen geht bis mitten in die Nacht hinein. Eigentlich macht das aber auch nur Mulder, der dann mit dem Fernglas sich das die Gegend anguckt draußen vorm Auto, während Scully im Auto hockt und offensichtlich eingeschlafen ist. Und dann geht auf einmal die Heckscheibe vom Auto kaputt und das spielt nie wieder eine Rolle.
Ja, stimmt.
Das wirkt halt nur, führt dazu, dass sie aufwacht auf den Hügel, wo Mulder steht, läuft und dann auch sieht, was er sieht, nämlich dass da Lichter am Himmel sind, die sich ganz unnatürlich bewegen, wie es Flugzeuge gar nicht kennen. Und Scully glaubt nicht, dass das UFOs sind oder sowas. Die sagt, das ist doch irgendwie eine Lasershow. Dann gibt es einen großen Knall, der wohl darauf hindeuten soll, dass es einen Unfall gegeben hat. Also als wären die zusammengestoßen, so habe ich das jetzt interpretiert. Was also darauf hindeutet, dass es doch echte irgendwelche Flugzeuge, ob jetzt UFOs oder irgendwelche Testflugzeuge waren.
Also ich habe das als Überschallknall interpretiert. Das klang jetzt nicht so wie ein Unfall in meinen Ohren. Aber genau, das bringt auf jeden Fall Scully nochmal zum Nachdenken, weil man dann eben auch die Wolken sieht und man sieht, okay, das mit der Projektion in die Wolken, das kann quasi physisch nicht der Fall sein. Ich fand es aber lustig, dass Mulder sagte, ja, das geht schon seit einer halben Stunde so. Das heißt, er hockte da schon eine halbe Stunde und hat sich dann entschlossen, ach, vielleicht sage ich Scully jetzt doch mal Bescheid.
Meinst du, er hat die Rückscheibe eingeschlagen, um sie zu wecken?
Nein.
Sie sehen dann auf jeden Fall zwei Teenies aus der Airbase rauslaufen durch so ein Loch im Zaun. Die ist auch echt lausig geschützt, diese super geheime Airbase. Und sie rennen dann in so einen Wald rein. Scully und Mulder laufen ihnen hinterher und schaffen es dann irgendwann, die auch zu überzeugen, mit ihnen zu kommen und gehen mit ihnen in ein Diner, wo die beiden erzählen, was da drin los ist mit den ganzen UFOs und auch bestätigen, dass diese dreieckigen UFOs, wo Mulder jetzt das 20-Dollar-Foto bei sich trägt, dass das dazu gehört. Scully sagt wieder, das ist kompletter Blödsinn, der war stoned ohne Ende. Der hätte dir auch von einem burgerförmigen UFO erzählt, wenn du ihn gefragt hättest. Aber wir sehen auch, dass während die da drinnen sitzen, vor dem Diner wieder ein verdächtiges Auto sitzt, in dem jemand sitzt, der sie beobachtet.
Die Teenager erzählen dann übrigens noch, dass in dieser Airbase auch Teile von dem abgestürzten UFO aus Roswell lagern sollen. Also da haben wir die Referenz, die wir in der ersten Sendung schon mal angesprochen hatten, hier wirklich buchstäblich. Also Roswell, der Ort in New Mexico, glaube ich, wo ich meine, in den 40er oder 50er Jahren angeblich ein UFO abgestürzt ist, wo sich ja ganz viel aus dieser UFO- und Alien-Lore draus speist. Ja, und die beiden Teenager droppen dann eben auch die Information oder den Verdacht, dass dort auf dieser Airbase UFOs nachgebaut werden oder beziehungsweise Flugobjekte mit Alien-Technologie. Und ein ich muss da ganz kurz abschweifen, weil das ist ja schon die zweite Instanz, wo mir das aufgefallen ist, unter anderem hier in diesem Diner. Mulder ist schon ganz schön flirty Scully gegenüber. Ist dir das auch aufgefallen?
Nee, ist mir noch nicht.
Ja, muss man drauf achten. Ich glaube, der ist schon hier ein bisschen bereit.
I see. Wird da noch mehr laufen zwischen den beiden?
Nein, niemals. Es ist eine rein professionelle Beziehung.
Das denke ich mir. So muss das sein. Also dann offensichtlich saßen sie die ganze Nacht in diesem Diner und haben über UFOs geredet, denn nach dem nächsten Schnitt ist es wieder hell und wir sehen so einen Schnitt, der andeuten soll, dass Mulder die Vespa von dem Jungen in seinem Kofferraum von seiner so Standard-FBI-Limousine. Ihr wisst alle, wie diese Autos aussehen. Ich weiß nicht, was für eine Marke das ist, aber die haben echt einen kleinen Kofferraum und da soll jetzt diese Vespa drin gewesen sein. Naja, jedenfalls setzen sie die Kiddies zu Hause ab und dann werden sie auch schon wieder von Frau, wie sagtest du, Budahas angerufen oder habe ich was vergessen?
Nee, genau. Der Colonel Budahas ist zurück und die Frau ist aber ganz traurig und schockiert, weil sie sagt, das ist nicht mein Mann. Also der benimmt sich irgendwie komisch. Der kann zwar Fakten aus seinem Leben korrekt wiedergeben, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Also er scheint gewisse Erinnerungslücken zu haben. Und Mulder hat sofort den Schluss, die müssen absichtlich herbeigeführt worden sein. Das ist alles hier nicht mit rechten Dingen. Und Scully sagt zu Recht auch, na, diese Technologie, Erinnerungen gezielt auszulöschen, weil Personen gibt es einfach nicht.
Aber, also das sind die Testfragen, die Mulder ihm gestellt hat, sind auch gerade so flugzeugspezifische Fragen. Das Wissen fehlt dem Typen jetzt. Und dann gehen sie einfach wieder. Und ich meine, da ist eine Familie, wo die Frau überzeugt ist, dass da der Typ nicht ihr Ehemann ist. Und die lassen sie jetzt einfach alleine. Wie soll sich das weiter entspinnen, dieses Familientrama? Ich meine, da könnte man doch irgendwie wenigstens mal einen Sozialarbeiter oder so vorbeischicken. Aber nee, es ist jetzt für unseren Fall nicht weiter wichtig. Jetzt gehen wir wieder.
Ja, vielleicht haben sie das gemacht off camera. Aber ganz ehrlich, das ist auch nicht deren Verantwortung. Also da muss die Frau sich auch schon selber drum kümmern.
Das sagt später Scully auch nochmal in einem anderen Kontext. Das geht uns nichts an. Also ich bin da anderer Meinung. Genau, also sie sind dann, ich weiß gar nicht, wohin sie unterwegs sind. Sie sitzen auf jeden Fall jetzt im Auto und dann werden sie von offensichtlich wieder irgendwie Militärgeheimdienst auf der Straße angehalten. Und ein weiteres Mal, also auch brutal, Mulder wird da mal in die Nieren geboxt. Und ein weiteres Mal werden alle ihre Beweismittel vernichtet. Wird das auch ein wiederkehrendes Muster sein, dass alles, was sie so herausfinden, das immer wieder vernichtet wird?
Bestimmt. Ich glaube auch, dass wir solche Art von Sonnenbrillen-Dudes nicht das letzte Mal gesehen haben.
Dann haben sie aber eine schöne Diskussion, weil dann sagt Scully, so, wir sind in ihrem Hotel, glaube ich, und diskutieren und Scully sagt so, naja, das, wenn die da wirklich geheime Flugtechnik entwickeln, so, wir haben überhaupt keinen Hinweis darauf, Mulder, dass da irgendwas mit UFOs sind, vielleicht haben die da experimentelle Flugzeuge und dann hat die Regierung doch auch ein Anrecht darauf, diese Technik geheim zu halten, sodass nicht jeder gleich was davon weiß, wenn daran geforscht wird. Und dann sagt aber Mulder auch, ich finde, wieder einen sehr guten Einwand, so, ja, zu welchem Preis denn so? Also du kannst, klar kann man geheim halten, aber wenn es dann irgendwie Menschenleben fordert, dann hast du halt wieder so eine Kostenabwägung, ob du das wirklich dann noch ethisch rechtfertigen kannst, das geheim zu halten. Und da sagt dann Scully, das geht uns nichts an. Das fand ich dann doch ein bisschen schwach, so das Gespräch abzuwürgen.
Ja, aber er hat ja noch ein anderes Argument, warum sie das jetzt weitermachen sollen, nämlich, sind sie denn nicht neugierig, was dahinter steckt? Und da ist Scully dann doch wieder so ein bisschen gehuckt.
Aber trotzdem will sie ihn davon überzeugen, dass sie jetzt zurückgehen nach Washington und das auf sich beruhen lassen. Und Mulder sagt so, ja, ja, mach ich. Und dann fährt er heimlich weg und geht rogue, ja?
Aber du musst ja auch beachten, dass Scully erst seit 2 Jahren beim FBI ist. Die ist ja wirklich noch eine Anfängerin. Also da traut man sich am Anfang auch nicht so richtig von den etablierten Regeln, die man beigebracht bekommen hat, so abzuweichen.
Ja, I see. Also ja, ja, kann ich nachvollziehen. Aber genau, also Mulder geht dann rogue und das macht er, indem er erstmal sich seine Frisur verändert. Nicht mehr so nach hinten hochgegelt, sondern jetzt hängen die Haare runter ins Gesicht. Offensichtlich super wichtig ist, wenn man mit allem wissen, er ist jetzt nicht mehr in offizieller FBI-Tätigkeit unterwegs. Und er lässt sich von den Kiddies den Eingang zur Airbase zeigen, wo er buchstäblich am Tag zuvor die Kiddies hat rauskommen sehen. Aber er hat offensichtlich ein Gedächtnis wie so ein Goldfisch, ja, oder wie ein Sieb, dass er vergessen hat, wo jetzt dieses Loch im Zaun war, dass die Kiddies ihm das wieder zeigen wollen. Aber die wollen auch nicht mitkommen, weil er tagsüber da reingeht, nur um dann bis nachts im Busch zu warten. Auch das wieder vollkommen sinnlos. Und dann ist es nachts und dann stellt er sich in der Airbase mitten aufs Flugfeld, auch das nicht gerade unauffällig, Mr. Mulder. Vielleicht könnten wir da mal an unserer Taktik feilen. Und dann kommt tatsächlich ein UFO und wir sehen es in voller Größe und es schwebt über ihm und damit hatte ich halt wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass wir zu jetzt diesem Zeitpunkt schon den Reveal kriegen. Ja, es gibt UFOs und das ist eins. Ich dachte, das wird länger also als Mysterium aufrechterhalten, ob denn jetzt Mulder recht hat oder nicht oder ob er sich das alles nur einbildet.
Nö, da hast du recht. Also im Grunde das, was Mulder jetzt offenbar, bevor Scully gekommen ist, jahrzehntelang beschäftigt hat, das ist jetzt in 2 Folgen abgehandelt worden, dass das alles tatsächlich passiert. Aber das bringt ja auch dann wieder Platz für andere Mysterien, denen man sich widmen kann, nicht wahr?
I see. Naja, jedenfalls kommt dann aber auch wieder die Militärpolizei und nimmt Mulder fest und schnallt ihn auch gleich auf irgendeine Trage fest. Und Scully versucht in der Zeit herauszufinden, wo denn Mulder steckt oder irgendwie Hilfe zu holen. Versucht in Washington anzurufen, aber alle Telefone sind tot. Dann wieder Umschnitt auf Mulder. Mulder wird zum Operationssaal geführt und offensichtlich hat diese Airbase nur einen Raum, denn diese Operationssaal, da muss er erstmal durch den Hangar, wo er dann nochmal die UFOs stehen sieht, damit er auch nochmal ganz klar ist. Also er sieht es nicht so richtig, er ist schon so am Wegtreten, weil er da offensichtlich schon irgendwie irgendwelches Betäubungsgas eingeflößt kriegt. Er hat so eine Maske auf. Aber trotzdem sehen wir halt nochmal im Hintergrund irgendwie die UFOs rumstehen. Genau, und dann bekommt Scully Besuch von der Airbase Security, aber sie überwältigt den Typen. Das fand ich gut übrigens in der ersten Folge. Da hatte sie noch so dieses ganz klassische weibliche Ermittlerinnen-Klischee, dass sie immer nur und jetzt Mulder fragen durfte und Mulder hat so die ganzen Entscheidungen gefällt und sie war hier viel aktiver. Sie hat viel öfter ihm eben Paroli geboten, sie hat viel öfter selbst die Investigation geleitet und dann eben auch hier sich keinen Shit bieten lassen von dem Security Man, sondern den halt überwältigt und den zwingt sie jetzt, sie zu der Airbase zu fahren und vor der Airbase bleibt er aber stehen, aber da kommt auch schon ein Jeep aus der Airbase raus und Mulder wird abgesetzt. Achso, nee, zwischendurch haben wir nochmal gesehen, dass Mulder in einem Zwischenschnitt, wie Mulder in diesem OP-Saal ist und irgendwas ins Auge getropft bekommt. Ganz gefährliche Augentropfen.
Ja, das waren natürlich keine Augentropfen, sondern das war natürlich besagte Erinnerungsauslöschoperation. Also das ist tatsächlich, ne, es wird in der Folge erwähnt und dann wird das aber auch in der Folge wieder aufgegriffen. Also es werden Dinge nicht etabliert, um sie in späteren Folgen nochmal irgendwie wieder aufzugreifen, um einen größeren Spannungsbogen zu erzählen, sondern das ist ja auch wieder so, dass es in der Folge gesagt wird, übrigens, es gibt da so eine Operation, mit der kann man Erinnerungen auslöschen und dann wird genau das letztlich durchgeführt. Also es ist eine sehr schnelle Erzählung in beiden Folgen, finde ich. Und was ich noch sagen wollte, du hast jetzt unterschlagen, dass der Airbase Security Mensch eigentlich der Journalist von früher war.
Das war wieder mein Gesichter nicht erkennen.
Und das war einfach eine Gelegenheit, um auch zu zeigen, wie intelligent Scully ist, dass sie so schnell schalten konnte, weil der hat sich auch in der Situation als der Journalist wieder ausgegeben und sie hat es ja daran erkannt, dass er so ein Walkie-Talkie bei sich im Auto liegen hatte, sodass sie wusste, okay, das kann nicht ein random Journalist sein. Das fand ich gut.
Ja. Naja, jedenfalls, wie Christian schon sagte, Mulders Gedanken sind ausgelöscht. Sie melden sich nochmal bei Mrs. Buderhaas, die will jetzt aber auch nicht mehr mit ihnen reden.
Ich möchte noch ganz kurz sagen, bevor du da weitergehst, als Mulder freigelassen wird, wirkt er ja sehr desorientiert. Ja. Und sehr lustig, wie er das darstellt. Er hat nämlich überhaupt keine Körperspannung mehr. Das ist echt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und auch da muss ich sagen, weil in der Szene ist mir das besonders aufgefallen. Du hast ja schon diese FBI-Autos erwähnt, diese Limousinen. Alle Autos, die wir bisher in dieser Serie gesehen haben, in diesen zwei Folgen, die sind so abgrundtief hässlich. Das ist so eine Beleidigung für die Augen. Diese scheiß amerikanischen Limousinen, das ist wirklich richtig schlimm.
Ja, das ist ganz wichtig, ja, ja. Naja, aber dann hat jetzt auch Scully die Faxen dicke und hat gesagt, so, hier gibt's nichts zu sehen und genau das werde ich in meinen Bericht reinschreiben und lässt sich jetzt auch nicht nochmal von Mulder überreden. Der hat ja eh alles vergessen, was er erfahren hat in dieser Investigation. Und dann Schnitt, wir sind wieder in Washington, sie schreibt ihren Bericht und wir sehen halt, dass sie wirklich so, ja, keine Ahnung, alles unklar, alle haben alles vergessen. Hier haben wir einfach also der Typ ist zurück, aber was los war, können wir nicht nachvollziehen. Und was mir noch aufgefallen, also was mich noch gewundert hat, ist, dass sie dann selbst den Fall schließen kann. Also am Ende hin schreibt Case closed, wo ich gedacht habe, dass es da nicht irgendwie nochmal eine institutionelle so Abnahme gibt oder so, dass nochmal ihr Vorgesetzter oder so drauf guckt und sagt so, ja, okay, Case geschlossen, sondern dass sie das einfach selbst entscheiden kann. Ist auch sehr interessant.
Aber dass sie diesen Bericht so schreibt, wie sie ihn schreibt, das kann ja auch mehrere Motive haben. Das kann einerseits heißen, ja, sie glaubt es wirklich nicht und Fall ist für mich geschlossen, hier gibt's nichts weiter zu sehen. Aber es kann natürlich auch andeuten, dass sie auch ein steigendes Misstrauen gegenüber dem FBI hat, dass sie vielleicht ihren Vorgesetzten gegenüber auch nicht alles revealen will, was sie vielleicht schon weiß.
Ja, ist glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass sie nicht glaubt, dass es da was zu sehen gibt, aber ich glaube, dass es also, dass sie einerseits ernsthaft keinen Bock mehr auf den Scheiß hat, weil sie sagt so, am Ende ist halt nichts passiert so, die Typen sind zurück, okay, der weiß nicht mehr alles, was er vorher wusste, aber wir haben halt auch keine Beweise und bevor jetzt wir uns noch weiter in Gefahr bringen, für, wo sie ja schon vorher sagte, nachvollziehbares Interesse des Militärs, dass ihre geheimen Flugzeuge nicht bekannt werden, da will ich mich da nicht weiter reinhängen, aber dass sie zugleich sich, weil sie ja erlebt hat, wie rücksichtslos sie sind und zum Selbstschutz den Report auch so schreibt. So, ich würde da beide Motive drin sehen.
Ich glaube gar nicht, dass sie keinen Bock mehr hat. Also ich glaube, die ist total gehuckt, weil die hat jetzt diese UFOs gesehen und die hängt auch schon ein bisschen an Mulder. Ich glaube, die Arbeit macht ihr generell auch einfach Spaß. Ja, und deswegen wird sie es nicht aufgeben.
Nee, aber dieser eine Fall, der hat sie genervt. Sie war am Ende schon ein bisschen pissed und meinte, lass uns jetzt nach Hause.
Ja gut, aber es gab ja auch nichts mehr zu ermitteln. Der Mensch war ja wieder zurück. So, sie hatten ja keinen Anlass mehr. Es war ja eine Entführung, die sie ermitteln sollten.
Ja, Mulder wäre da weiter exzessiv draufgegangen. Das ist mein Appell. Wir sehen Mulder exzessiv rennen dann auf so einem Sportplatz, läuft er rum und da kommt wieder der geheimnisvolle Typ vom Anfang aus der Bar und erzählt Mulder noch einmal irgendwie so, ja, wenn es meinen Interessen nützt, dann werde ich Ihnen in Zukunft geheime Informationen zukommen lassen. Und Mulder fragt ihn dann auch noch so, sind Aliens wirklich auf der Erde oder wissen Sie, dass Aliens auf der Erde sind? Und der Mann sagt so, Sie sind schon seit langem hier und geht wieder über den Sportplatz weg.
Tja, da haben wir es, ne?
Da haben wir es. Aliens sind auf der Erde. Und mir ist noch aufgefallen, dass Mulder wirklich so ganz flächig auf dem Gesicht schwitzt. So. Also nicht mal, also der Schweiß, der bahnt sich auch, also der bahnt sich keine Bahnen, sondern wirklich überall war der nass. Hat überall so Tropfen. Also man könnte fast meinen, sie haben ihm vorher mit so einem Spray ins Gesicht gesprüht, aber der kann mir nicht vorstellen, der ist bestimmt gelaufen. Hast du noch abschließende Gedanken?
Die Information war mindestens genauso wichtig wie die Autos, über die du gerade so ein bisschen hergezogen hast. Über meine Bemerkung ist mir nicht entgangen.
Die war wichtiger als die Alien-Information, wie sehr Mulder schwitzt.
Nö, also ich fand das irgendwie schon in allem eine ganz runde Folge. Wie du sagst, also ich glaube, man kann es auch ein bisschen schade finden, dass die ganzen Alien-Geheimnisse jetzt so schnell enthüllt wurden. Aber wie gesagt, ich meine, ich habe ja auch schon einen Großteil der Serie durchaus geguckt und ich weiß, dass es dann auch mal ganz andere Formen von Okkultismus und unheimlichen Beobachtungen und so weiter einschlägt. Mhm. Aber ja. Ja, mal schauen, wo die Reise hingeht, ne? Und ich, also was mich gewundert hat, ist so, dass dieses Motiv von meine Schwester, das könnte ihr dazu helfen, meine Schwester wiederzufinden, dass das gar nicht mehr aufgenommen wurde.
Ja, das ist echt merkwürdig. Dass mit den Aliens so schnell da Fakten geschaffen wurden, das passt ja auch ein bisschen so ins gleiche Register wie von wie deine Beobachtung, dass die Geschichte mit der Droge, die oder der Technik, wie man einzelne Gedenken löschen kann, die angedeutet wurde, auch sofort wieder aufgelöst wird. Ich glaube, das ist halt ganz klassisch diesem 90er-Jahre-Fernsehen, wo wir halt so Monster of the Week-Episoden haben und die sind so gebastelt, dass du jede Woche einschalten kannst, aber wenn du mal was verpasst, ist es auch egal, weil dann guckst du halt eine Woche später wieder und musst halt trotzdem immer alles sofort verstehen können. Ich glaube, diese Gesetze galten dann auch sehr streng. Da war ja Twin Peaks die große Ausnahme.
Ja, so sieht's aus. Ich habe noch einen Gedanken zu einer Aussage, die du in der letzten Folge getätigt hast, nämlich, naja, hat Akte X nicht auch irgendwie den Nährboden gebildet für die ganzen Verschwörungsmythen und die Auswirkungen dieser Verschwörungsmythen in der heutigen Zeit und so weiter? Ne, Deep State und so weiter hattest du ja genannt, was hier auch schon etabliert wird in der Serie. Ich habe mich noch gefragt, ist das nicht letztlich, also dadurch, dass wir hier aber ja auch Staatsbahnbedienstete sehen, die quasi ermitteln, jetzt noch nicht gegen den Staat, aber in Sachen, wo der Staat offenbar Geheimnisse hat und so weiter, ist das nicht letztlich auch etwas, was sozusagen diesem Narrativ so ein bisschen widerspricht?
Ja, da muss ich nochmal länger drüber nachdenken, aber auf jeden Fall, also die sind schon die Guten und das FBI, die ordentliche Polizei, die sind dann offensichtlich, aber auch da haben sie ja auch da gibt es ja in der Polizei Widerstände gegen das, was sie machen. Im Grunde ist das so, oft haben wir ja so Erzählungen, dieses A Few Bad Apples, dass die Polizei eigentlich sehr aufrecht ist und dann gibt es nur so ein paar schlechte Äpfel, das sind dann die gemeinen Rassisten und so weiter. Und hier ist so ein bisschen das Gegenteil. Alle Äpfel sind schlecht, aber wir haben ein paar gute Äpfel, die eben noch anständige Arbeit machen. Und das ist auch so eine, ich glaube, es ist so eine Geschichte, die wir gerne sehen, so die aufrechten Kämpfer, die sich gegen das System abmühen. Das hast du auch oft so in so Juradramen irgendwie, wo du dann einen Anwalt hast, der das Recht auf seiner Seite hat, um sich gegen den großen Apparat durchzusetzen oder so. Ich mag diese Art von Geschichte auch.
Ja, ich auch. Aber wenn es so einfach wäre, könnte man da nicht sozusagen aus Sicht der bösen Mulde einfach umbringen lassen? Ich meine, die Mittel und Wege hat man offenbar und er scheint ja einfach nur ein Störfall zu sein. Also klar, er ist ja irgendwie in den Keller versetzt worden und darf nur noch seine komischen Fälle lösen und so weiter. Aber aus Sicht der Bösen wäre es doch viel einfacher, solche Leute einfach zu liquidieren.
Theoretisch ja, aber ich glaube, da darf man auch nicht, also das sehen wir auch jetzt ja in der wirklichen Politik. Da kannst du ja auch fragen, warum macht die, also offensichtlich scheißt die Regierung Trump auf Recht und Gesetz, aber trotzdem lassen sie manche Dinge durchgehen und andere nicht. So, dass sie haben kein Problem damit, Leute irgendwie von der Straße zu schnappen, die irgendwie dunkle Hautfarbe haben oder so. Aber sie gehen noch nicht so weit, jetzt irgendwie Leute wie AOC oder Bernie Sanders, die sie offen kritisieren, dafür gefangen zu nehmen. Und das viel hängt einfach immer, ich lese ja auch gerade das Buch, das du mir geschenkt hast, wie Demokratien sterben, und da legen die auch viel Wert drauf, wie viel so einfach mit Konventionen und Gepflogenheiten wichtig ist und dieses, wir bringen einen Kollegen um, selbst wenn wir sonst super viel Dreck am Stecken haben, ist, glaube ich, so eine Gepflogenheit, das macht man nicht. Also wäre jetzt so meine sehr spekulative Antwort hier, warum die das da nicht machen, und na, reicht dir das als meine Antwort?
Ja, also kann man, glaube ich, so sehen, aber ich habe jetzt auch nochmal anders drüber nachgedacht, zeigt es nicht auch, dass das nicht gemacht wird, dass einfach die verschiedenen Institutionen einfach auch nicht viel voneinander wissen? Also Weißt du, wenn das FBI wüsste, dass es wirklich so UFOs gibt und es werden UFOs nachgebaut, bla, und wir haben hier den einen, der ist total interessiert an diesen Themen, aber man gibt ihm trotzdem noch Fälle. Das wäre ja unsinnig, ne? Fälle, die darauf, die dir hinleiten können, dieses Geheimnis zu revealen. Das zeigt ja eigentlich, dass das FBI möglicherweise auch nichts weiß von den Dingen, die im Pentagon gelagert werden und von den Dingen, die diese National Security, diese Sonnenbrillendudes verheimlichen sollen und so weiter. Also, so kann man das ja auch lesen, dass einfach sehr viel, ja nicht Misstrauen, aber einfach verschiedene Informations-, also verschiedene Security-Level, wie heißt das denn, nicht Security-Level, verschiedene Geheimhaltungslevel existieren und ja, einfach unterschiedliche Level an Informationen. So.
Ja, vor allen Dingen steckt da auch so ein demokratietheoretisches Prinzip dahinter, dass du halt Checks and Balances hast, dass du eben, du hast nicht die eine Superorganisation, die alles macht und die dann auch nicht mehr kontrolliert werden kann, sondern du hast halt verschiedene, du hast halt hier Militär, du hast CIA, hatten wir beim letzten Mal schon, du hast FBI und die haben eigentlich alle andere Zuständigkeiten, aber die verfügen ja auch über sehr viel Macht. Und deswegen gibt es dann immer halt auch die andere Organisation wieder, die in der Lage sind, die in ihre Schranken zu weisen. Das ist schon so eine Vorsichtsmaßnahme, die per Design in unserem Staatssystem drin steckt.
Aber nur in die eine Richtung, oder? Das FBI könnte jetzt nicht das Pentagon anweisen hier, ihr habt irgendwie Dreck am Stecken oder schon.
Nee, das Pentagon ist ja erstmal das Verteidigungsministerium, aber die haben eigentlich keine, ich bin jetzt auch kein Experte für amerikanisches Recht, aber die so von der reinen Lehre haben die eigentlich keine Befugnisse nach innen. Die dürfen nichts im Staat selbst machen, sondern den Staat nach außen verteidigen. Es gibt ja die Nationalgarde, die jetzt in L.A. da gerade ausgerollt wurde. Also es gibt da, in Amerika läuft es noch ein bisschen anders. In Deutschland ist da zum Beispiel eine starke Trennung. Du darfst die Bundeswehr nicht im Inneren einsetzen. Und wenn die das doch machen würden, dann ist es halt Aufgabe der Polizei, das zu kontrollieren. Oder halt natürlich dann der Justizapparate, Staatsanwaltschaft etc. pp.
Okay.
Das ist, sind wir voll deep geworden am Ende noch.
Ja.
Ganz unerwartet. Ich will doch hier eigentlich nur über Frisuren und Outfits reden.
Und schwitzende Männer auf.
Ja, ich bin auch so ein schwitzender Mann. Es ist immer noch 35 Grad oder so. Anyway, ich danke dir, Christiane.
Dass ich dir deine Zeit geschenkt habe. Meine.
Ich dachte, du sagst so irgendwie Tschüss oder sowas. Dann sage ich halt Tschüss.
Ciao.
Episode Memory ist eine Produktion von Daniel Brockmeier und Christiane Attig. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.